Nun, ich möchte euch heute eine Predigt bringen mit dem Titel Die Hiskia-Heilung. Die Hiskia-Heilung. Es gab einen König im Alten Testament mit Namen Hiskia, der von Gott auf wunderbare Art und Weise geheilt worden ist. Und lasst uns diese Geschichte einmal anschauen. Und es ist eben keine Geschichte im Sinne eines Märchens, sondern es ist ein Tatsachenbericht. Das ist nicht Mythologie hier, sondern das ist das, was die Propheten Israels, die Geschichtsschreiber Israels aufgeschrieben haben zur Ehre Gottes und damit niemals vergessen gehe, was Gott in der Geschichte des Volkes Israel am ganzen Volk und an einzelnen Personen getan hat. Hiskia und seine Heilung. 2. Könige, Kapitel 20. Ich lese die Verse 1 bis 7. 2. Könige 20, 1 bis 7. Und exakt die gleiche Geschichte wird auch in Jesaja 38 berichtet. Fast wortwörtlich genau gleich. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Todkrank. Er bekam nicht eine leichte Grippe oder einen Migräneanfall, sondern hier heißt es, er wurde todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sagte zu ihm, so spricht der Herr. Nicht irgendein Arzt, ja, Hiskia bekam nicht eine schlechte Diagnose von einem Arzt, sondern Jesaja wurde geschickt und es hieß, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte er sein Gesicht zur Wand und betete zu dem Herrn. Und er sprach, ach Herr, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue und mit ungeteiltem Herzen gelebt und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Und es geschah, Jesaja war noch nicht aus der inneren Stadt hinausgegangen. Da geschah das Wort des Herrn zu ihm, kehre um und sage zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet gehört, ich habe deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich heilen, am dritten Tag wirst du ins Haus des Herrn hinaufgehen. Und ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Und aus der Hand des Königs von Assur will ich dich und diese Stadt, Jerusalem, retten. Und ich will diese Stadt beschirmen, um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Und Jesaja sagte, bringt einen Feigenkuchen. Und sie brachten ihn und legten ihn auf das Geschwür, da genas er. Ist das nicht eine wunderbare Geschichte, ein wunderbarer Bericht hier über eine Heilung, die Hiskia erlebt hat? Man könnte schmunzeln bei manchen Dingen, die hier stehen, wenn sie nicht so ernst wären. Und wenn wir Vers 7 lesen und Jesaja sagte, bringt einen Feigenkuchen und sie brachten ihn und legten ihn auf das Geschwür, da genas er, dann könnten wir für einen Moment meinen, ja, es war der Feigenkuchen, der den König heilte, von seinem Geschwür ihn befreite. Tatsächlich ist es so, dass mit Feigen geheilt wurde, dass Feigen als Heilmittel, als natürliches galten und man sie für alles Mögliche benutzte. Aber hier ist von einem Feigenkuchen die Rede. Also von heiß gewordenen, gebackenen Feigen, vermischt mit Teig in Form eines Kuchens. Das legte man ihm auf das Geschwür und zerrieb es und er genas. Ich schaue in letzter Zeit öfters mal, auch wenn es um biblische Themen geht, in das inzwischen doch recht bekannte Internetlexikon Wikipedia. Es ist sehr erstaunlich, was du dort alles findest. Und ich glaube, man kann Wikipedia über weite Strecken vertrauen. Das ist ja ein freies Lexikon, wo eigentlich jeder dazu berechtigt ist, mitzumachen, der sich für kompetent hält. Und beim Eintrag über Hiskia auf Wikipedia stand dann am Schluss lapidar, dass dieser König durch Jesaja geheilt worden war. Das ist der Kurzschluss, den die Menschen dann manchmal ziehen. Sie sehen nur, aha, der Prophet kam, zuerst sprach er das Verdikt aus, dann überlegte sich Gott offensichtlich anders, der Prophet kam wieder, legte einen Feigenkuchen auf und der König wurde geheilt. Der menschliche Verstand könnte da einen Zusammenhang sehen. Aber ich möchte euch heute Morgen diese Heilung ein bisschen erklären und euch erklären, dass es eine übernatürliche Heilung war, die von Gott und durch seinen Geist gegeben wurde, dass sie nichts mit dem Feigenkuchen zu tun hatte und auch nichts mit der direkten Vermittlung von Jesaja. Lass uns hier also noch einmal von vorne beginnen. 2. Könige 20, Vers 1. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Eine sehr ernste Angelegenheit. Wie gesagt, nicht etwas Vorübergehendes. Und ich glaube, dass die Leute auch damals schon wussten, was todkrank bedeutet und was leicht krank bedeutet, sodass man unter normalen Umständen wieder genesen könnte. Todkrank bedeutete auch zur damaligen Zeit todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sagte zu ihm, hochoffiziell, weil das wahrscheinlich der König war, bekam er entsprechend offiziell Bericht durch den Gesandten Gottes, nämlich den Propheten Jesaja. Und sagte zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Das ist ein Verdikt, wie es schärfer und abschließender eigentlich nicht sein könnte. Es ist eine Sache, wenn dir ein Arzt sagt, mein Lieber, meine Liebe, es sieht schlecht aus. Ich kann Ihnen keine gute Prognose stellen. Die Diagnose lautet, Krebs im Endstadium oder was es auch immer sein mag, Sie haben noch 3 Monate, ein halbes Jahr oder ein Jahr zu leben. Das ist eine Sache. Aber wenn ein Prophet Gottes, und das war Jesaja tatsächlich, nicht wahr? Wir verdanken ihm ein ganzes Buch der Bibel, und zwar eines der wichtigsten prophetischen Bücher des Alten Testaments. Wenn ein solcher Mann zu dir kommt und dir sagt, der Herr spricht, das war's. Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und wirst nicht leben. Dann ist das sozusagen ein Urteilsspruch von höchster Instanz. Ein Verdikt. Wie willst du dem entfliehen? Die Sache war vorbei. Hiskia hätte sagen können, okay, gut, also, ich habe mein Urteil empfangen, ich werde mein Haus bestellen, ich werde heimgehen zu meinen Vätern, werde mich versammeln zu meinen Vätern und werde irgendwann vielleicht auferstehen. Ich glaube, dass er diese Gewissheit hatte, dass eine Auferstehung kommen würde. Interessant ist es, wie Hiskia auf dieses Verdikt reagiert. Die meisten von uns würden in einer solchen Situation entweder ihr Testament machen oder es unterschreiben oder letzte Änderungen vornehmen, wenn es noch irgendetwas zu ändern gibt, ja, weil du irgendjemanden jetzt doch nicht mehr begünstigen möchtest. Wir würden unsere Dinge regeln. Wir würden den Sarg bestellen. Wir würden uns überlegen, wer unsere Abdankung halten soll. Wir würden uns ein Plätzchen auf dem Friedhof aussuchen. Wir würden uns überlegen, ob wir eingeäschert werden wollen oder ob wir eine normale Erdbestattung wünschen. Seid ihr da heute Morgen? Seien wir ehrlich, mit einem solchen Verdikt am Hals würden wir das tun. Stimmt's? Nicht so König Hiskia. Und hier können wir viel, 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 viel von ihm lernen. Ich glaube, dass Hiskia sich in all dem, was er hier erlebt hat, auf absolut neutestamentlicher Höhe bewegt. Er war ein direkter Nachkomme von König David. Und diese Linie von König David, die schließlich in die messianische Linie einmündete, Jesus Christus selbst wird ein Nachkomme Davids genannt. Diese Linie wusste etwas mehr über die Absichten Gottes im neuen Bund und für den neuen Bund, als es üblich war zur damaligen Zeit. Er bewegt sich hier absolut auf neutestamentlicher Höhe. Und er tut eben das einzig Richtige, oder man könnte sagen, das, was die Situation wenden konnte. Und ist es nicht allein schon erstaunlich, dass selbst eine solche Situation noch gewendet werden konnte? Ich meine, Gott spielt nicht mit solchen Dingen. Du brauchst keine Angst zu haben, dass Gott sich alle 3 Tage irgendetwas anders überlegt, sich dein Schicksal neu ausdenkt und findet, ja, nein, jetzt Geben wir ihm gleich nochmal 15 Jahre, er hat ja noch nicht sehr viel erreicht auf dieser Erde. Ich glaube, wenn wir jetzt sein Leben schon abschneiden würden, wäre es doch ein bisschen kurz und er könnte nicht sehr viel vorweisen. Und dann überlegt sich Gott das Ganze nochmal anders und gibt ihm nochmal 15 Jahre. Du brauchst dich nicht zu fürchten und dir keine Sorgen zu machen, dass Gott willkürlich handelt in deinem Leben. Sondern das war auch bei Gott eigentlich beschlossene Sache. Warum, wissen wir nicht und wollen wir auch gar nicht wissen. Amen. Lass uns aufhören, immer zu spekulieren. Ja, aber warum hätte denn Gott eigentlich wollen, dass der Hiskia nicht mehr lebt? Überlass das doch Gott. Und überlass es Hiskia, kannst du ihn dann fragen im Himmel. Er wird es dir sicher sagen können. Aber wahrscheinlich wird es dich dann gar nicht mehr interessieren. Was dich dann wahrscheinlich hauptsächlich interessieren wird, sind deine eigenen Versäumnisse. Diese Lage war zu wenden. Und Hiskia entschied sich richtig und tat das Richtige. Seht ihr, ich glaube, man kann nicht einmal unbedingt sagen, es wäre falsch gewesen, wenn Hiskia sich diesem Schicksal ergeben hätte. Ich möchte nicht einmal so weit gehen. Sondern wir sehen hier auch, dass es eine Entscheidung Hiskias war und er eine Wahl zu treffen hatte. Selbst angesichts misslichster Umstände und eines sicheren Todes kannst du noch sagen, nein, ich akzeptiere dieses nicht. Das akzeptiere ich nicht als mein Schicksal. Ich werde mich nicht einfach in das hinein ergeben. Egal welcher Prophet es zu mir gesagt hat, und wenn ich die Stimme Gottes höchstpersönlich gehört habe, ich nehme das nicht an. Also, was tat er? Vers 2. Da wandte er sein Gesicht zur Wand und betete zu dem Herrn. Warum wandte er sein Gesicht zur Wand? Wahrscheinlich, weil er schon in diesem Augenblick angefangen hat zu weinen. Ich meine, wenn du solches hörst, da werden die Augen nicht trocken bleiben, sondern da wird das Tränenwasser fließen. Und Hiskia wollte nicht, dass Jesaja das sah. Es galt nämlich damals als Schmach, vor anderen zu weinen, außer in bestimmten Situationen. Aber hier wollte der König nicht, dass gesehen wurde, wie er reagierte auf das. Deswegen wandte er sein Gesicht zur Wand und betete zu dem Herrn. Das einzig Richtige, was du in einer scheinbar ausweglosen Situation tun kannst, ist, dich von dieser Situation abwenden und dich direkt an den Herrn wenden. Ich meine, ein anderer hätte vielleicht gesagt, oh Jesaja, ich weiß ja, dass du ein Mann Gottes bist, kannst du nicht ein gutes Wort für mich einlegen beim Herrn? Wir hätten auch auf die Vollmacht eines anderen vertraut. Hiskia wandte sich direkt an denjenigen, von dem er wusste, er hat mein Schicksal in der Hand. Wenn hier irgendjemand etwas ändern kann, dann bin es nicht ich, beziehungsweise in meiner Funktion als Mensch, dann ist es nicht Jesaja, sondern dann ist es der lebendige Gott, an den ich glaube. Und ich weiß, dass ich einen Zugang habe zu ihm und deswegen bete ich zu ihm. Aber wir können noch etwas weiteres sehen an diesem kurzen Vers 2, da wandte er sein Gesicht zur Wand und betete zu dem Herrn, nämlich, was wir tun sollten, wenn uns mitgeteilt wird, dass wir sehr ernsthaft krank sind. Oder auch, wenn uns mitgeteilt wird, dass unsere Krankheit chronisch ist oder was auch immer, so wie es bei Frenzy der Fall war. Keine Möglichkeit der Heilung war gegeben von medizinischer Seite. Was sollten wir tun? Wir sollten uns Zeit nehmen und uns von unseren normalen Geschäften abwenden. Was ist dir deine Gesundheit wert? Ich habe schon gemerkt, dass es für viele Leute schwierig ist, wirklich präventiv etwas zu tun für ihre Gesundheit. Letzten Montag war ich schockiert, als ich in der Bibelschule den Kurs über Heilung, die Lektion durchführte und ich fragte, wer von euch hat heute Morgen in dem Buch Heilung durch Gottes Wort von Kenneth Hagin gelesen? Ich hatte das sehr, sehr, sehr empfohlen, weil das ist etwas, was du präventiv tun kannst für deine körperliche Gesundheit, für dein körperliches Wohlergehen. Und es waren ungefähr die Hälfte der Hände, die hochgingen. Aber selbst wenn du all das versäumt hast und es kommt so weit, dass Krankheit an deine Tür klopft, was tust du dann? Gehst du weiter den normalen Tagesgeschäften nach und denkst, ja, es wird schon irgendwie wird es wieder zurechtkommen. Verlässt dich von vornherein auf die Ärzte und auf die Schulmedizin? Oder ist es dir dein körperliches Wohlergehen, deine Gesundheit, vielleicht sogar dein Leben wert, dass du innehältst in deinem Lauf? Dass du dein Gesicht zur Wand wendest und dich nicht ablenken lässt von irgendwelchen Dingen. Das Giftigste, das Dümmste, was du tun kannst in einer solchen Situation, ist fernzusehen. Amen. Als ich vor 1,5 Jahren diese Darmgeschichte hatte und deswegen 3 Tage im Spital war, ich wusste eins, ich will keinen Fernseher in meinem Zimmer haben. Ich will dieses Display, was mir da geboten wird, nicht anmelden. Ich will nichts sehen, außer das Wort Gottes, meine Frau und Leute, die mich besuchen, um mir in diesem Sinne zu dienen. Ich will auch kein Radio hören in einer solchen Situation. Ich will überhaupt keine Ablenkungen haben in einer solchen Situation. Wisst ihr, manchmal ist es gut, wenn man bestimmte Situationen durchspielt. Wenn man sich schon einmal überlegt, was würde ich im Ernstfall tun? Es ist kein Unglaube, das zu tun. Ich habe mir über die Jahre immer wieder überlegt, was würde ich tun, wenn ich auf einmal die Diagnose hätte, Krebs. Was würde ich tun? Ich kann euch sagen, was ich tun würde. Ich würde mir mindestens 1 Woche Zeit nehmen, erst einmal, als Sofortübung sozusagen, als Sofortreaktion. Ich würde mir mindestens 1 Woche Zeit nehmen, nichts und niemanden an mich heranlassen und mich ins Wort Gottes eingraben, seine Verheißungen in Anspruch nehmen, im Geist beten und das Angesicht Gottes suchen. Anders gesagt, mein Gesicht zur Wand wenden. Nun, ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Niemand von uns tut das. Aber wir sollten Strategien haben für das, was wir tun werden, wenn es tatsächlich so weit kommen sollte. Und bitte nehmt das, was wir heute Morgen besprechen, nicht nur für Situationen, die tatsächlich so ernst sind, dass das Urteil todkrank lautet, sondern nehmt das auch gerade für die leichteren, für die weniger schwerwiegenden Situationen, wo wir manchmal denken, ja, da komme ich sowieso irgendwie wieder raus. Selbstmedikation ist heute ein großes Thema. Jeder weiß, sich irgendwie selbst zu helfen. Und jeder kennt die Mittelchen, die ihm irgendwie helfen, um aus manchen Dingen wieder rauszukommen. Aber es ist übrigens auch keine Schande, den Arzt zu konsultieren. Vielleicht sieht er etwas mehr und hat einen noch besseren Weg. Psalm 50, Vers 15. Lasst uns Schriftstellen anschauen, die diese Handlung von Hiskia eigentlich bestätigen. Psalm 50, Vers 15. Und rufe mich an. Am Tag der Not, ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Es ist immer gut, dass wir Dinge, die wir tun im Glauben, dass wir sie nicht nur auf einem Beispiel, auf einer Schriftstelle ruhen lassen, sondern dass wir eine breite Basis haben für das, was wir glauben. Und auch im Neuen Testament, Römer 10, Vers 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Nur für den Fall, dass du gedacht hast, ja, Gott tut solche Dinge für Könige Israels. Aber wer bin ich, kleiner Wurm, aus Gnaden erretteter Sünder, dass Gott solches für mich tun würde? Ganz einfach, Römer 10, Vers 13 sagt es dir, denn jeder, ob König oder Knecht, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Ob du adlig geboren bist, ob du blaublütig bist, ob du reich bist oder arm bist, ob du jung oder alt bist, Mann oder Frau, egal wie lange du schon gläubig bist, egal was du alles versäumt hast zu tun in den letzten 15 Jahren, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Nun aber, Pastor Manfred, dieses Errettetwerden spricht doch von der Errettung der Seele. Nein, tut es nicht. Sondern es spricht von einer umfassenden Errettung für Leib, Seele und Geist. Als nächstes sehen wir, dass Hiskia etwas sprach. Es heißt in Vers 2b, und er sprach. Über solche Feststellungen lesen wir normalerweise einfach hinweg und denken, ja, das ist ja lapidar. Natürlich sprach er, wenn er gebetet hat. Aber ich möchte, dass du verstehst, dass nichts, was uns im Wort Gottes mitgeteilt wird, unnötig oder überflüssig ist. Hier heißt es, und er sprach. Nachdem du also dein Gesicht zur Wand gewendet hast und das Angesicht Gottes suchst, solltest du etwas sprechen. Und zwar nicht zur Wand, sondern zum Herrn. Und zu der Situation, in der du bist, solltest du reden. Lass uns auch hier wieder Schriftstellen anschauen, die dasselbe sagen. Hosea 14, Vers 3. Hier sagt der Prophet, nehmt Worte mit euch. Nehmt Worte mit euch und kehrt um zum Herrn. Sagt zu ihm, vergib alle Schuld und nimm an, was gut ist. Wir wollen die Frucht unserer Lippen als Opfer darbringen. Du solltest immer ein paar Worte dabei haben, die du mitnehmen kannst. Manchmal kommen wir zum Herrn und sagen, Herr, ich komme vor dich mit leeren Händen. Mein Herz ist leer, mein Sinn ist leer, mein Geist ist leer. Ich kann dir nichts bringen, Herr, nimm mich hin. Und ich höre manchmal regelrecht, wie der Herr sagt, ja, hättest du nicht wenigstens ein paar Worte mitnehmen. Und zwar ein paar bessere als die, die du jetzt gerade gesagt hast. Die stimmen nämlich gar nicht. Das ist nämlich eine Lüge, die du mir da erzählst. Du bist nicht leer, sondern der Heilige Geist ist ausgegossen in dein Herz. Die Liebe Gottes ist da. Du hättest einiges, was du mitbringen könntest. Du kennst das Wort Gottes, du kennst Verheißungen. Also bring doch bitte nächstes Mal wenigstens ein paar auferbauende Worte mit. Nicht nur wegen mir, sondern vor allem wegen dir. Aber weißt du, manchmal hat es der Herr auch satt, immer unser Klagen zu hören, das eigentlich jeglicher Grundlage entbehrt. Amen, es ist so. Wir erzählen manchmal dem Herrn im Gebet Dinge und meinen, wir seien fromm dabei, die völlig jeglicher biblischen Grundlage entbehren. Es gibt keinen Grund, dass wir uns vor Gott klein machen müssten. Das ist keine Tugend, sondern das ist eigentlich eine Schande. Es bedeutet nämlich, dass du nach all den Jahren, wo du den Herrn jetzt kennst, nicht weißt, wer du bist in Christus. Und dass du ein König und ein Priester bist und deswegen jedes Recht hast, vor sein Angesicht zu treten und in Kühnheit, in Freimütigkeit Worte zu sprechen. Worte, die du dir vorher überlegt hast und die du mitnimmst in deinem Handgepäck, wenn du zum Thron der Gnade kommst. Nehmt Worte mit euch. Markus 11, Vers 23. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Das ist ein anderer Aspekt dieses Mitnehmens von Worten und ein ebenso wichtiger. Die Worte, die wir mitnehmen, wenn wir zum Herrn kommen und umkehren und sein Angesicht suchen, wir haben nicht nur Worte für ihn und Worte, die uns auferbauen, sondern wir haben auch Worte für die Umstände. Seht ihr, in der Schweizer Armee war es so, da hatte man einen Kampfanzug. Und bei den Füsilieren insbesondere war dieser Kampfanzug so konzipiert, dass du alle möglichen Dinge auf Mann tragen konntest. Ist das auf Mann, hieß es immer, wenn du etwas bei dir tragen solltest eigentlich. Und ich weiß nicht, was genau ein Füsilier alles auf Mann haben musste, aber es war einiges. Wir als Sanitätssoldaten hatten da ein paar Verpflichtungen weniger. Aber die haben da Handgranatentaschen und Munitionstaschen und hier eine Tasche für dieses und jenes. Sie waren gerüstet für den Ernstfall und für den Kampf. Und genauso ist es mit uns und den Worten, die wir mitnehmen. Ich habe ein paar Worte für Gott, ich habe ein paar Worte für mich und ich habe ein paar Worte für den Teufel und seine Anfechtungen und seine Krankheiten und seine Umstände mit dabei. Halleluja. Und die teile ich nacheinander aus, so wie es angemessen ist. Seht ihr, ich sage nicht zum Herrn, jetzt nimm endlich die Krankheit von mir weg, wo sie der Herr doch gar nicht gegeben hat. Sondern ich sage zum Herrn, Herr, ich suche dein Angesicht und ich vertraue dir und ich weiß, dass du mir wohlgesonnen bist, auch in dieser Situation. Und ich suche gar nicht die Schuld bei dir. Und ich sage zu mir selbst, Manfred, hast du vielleicht ein paar Sachen versäumt in der letzten Zeit und in den letzten Jahren? Du könntest vielleicht an einem anderen Punkt stehen heute, aber ich vergebe dir. Und ich sage zum Feind und zu der Krankheit und zu dem Berg, weiche aus meinem Leben. Denn keiner Waffe, die gegen mich geschmiedet ist, wird es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen mich aufsteht, werde ich schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der Herr. So und ähnlich kannst du mit deinen Worten umgehen. Und ich möchte euch empfehlen, übt das ein in den kleinen Anfechtungen, damit ihr es dann parat habt, wenn die großen Anfechtungen kommen mögen. Lasst uns jetzt den Inhalt seines Gebets anschauen. Auch das ist sehr interessant. Vers 3. Ach Herr, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue und mit ungeteiltem Herzen gelebt und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Was hat der gute Hiskia hier gesagt? Er hat auf seine eigene Gerechtigkeit verwiesen. Wir als neutestamentliche Gläubige möchten sagen, ja, mit dem ist er sicher nicht durchgekommen. Lasst uns hier ein bisschen differenzierter vorgehen und uns überlegen, ob nicht auch daran etwas Wahres sein könnte und etwas Richtiges sein könnte, was auch wir tun können in einer solchen Situation. Es ist wichtig, dass du dir deiner Gerechtigkeit in Christus bewusst bist. Nun, er damals, er hatte keine Gerechtigkeit in Christus, deswegen war es für ihn gut und richtig, sich dessen bewusst zu sein, was er richtig gemacht hatte. Wir sind manchmal viel zu schnell dabei, uns von allen möglichen Seiten und Stimmen einreden zu lassen, was wir alles falsch gemacht haben. Und gehen relativ schnell dazu, über diesen Stimmen zu glauben, und selbst dasselbe zu sagen. Ja, ist eigentlich wahr. Ich habe wirklich alles falsch gemacht in den letzten Jahren. Ich habe das, wo ich jetzt drin bin, eigentlich verdient. Es geschieht mir recht. Amen. Und bitte vollzieh jetzt dein Urteil an mir her. Das ist falsch. Wenn wir Dinge vorzuweisen haben, dann müssen wir damit nicht hinter dem Berg halten. Lass uns mal sehen, inwiefern das, was Hiskia hier sagte, abgedeckt war. Denn das ist ja der entscheidende Punkt. Ist das, was wir sagen oder worauf wir uns verlassen, ist es abgedeckt oder nicht? Und bei Hiskia war es abgedeckt. 2. Könige, Kapitel 18. 2. Könige 18, ich lese die Verse 1 bis 7. Und es geschah im dritten Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, da wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. 25 Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abi, die Tochter Sechajas. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Nach allem, was sein Vater David getan hatte. Er beseitigte die Höhen und zertrümmerte die Gedenksteine und rottete die Aschera aus und schlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, in Stücke. Denn bis zu jenen Tagen hatten die Söhne Israel ihr Rauchopfer dargebracht und man nannte sie Nehushtan. Er vertraute auf den Herrn, den Gott Israels, und nach ihm hat es seinesgleichen nicht gegeben unter allen Königen von Juda, noch unter denen, die vor ihm waren. Er hing dem Herrn an, er wich nicht davon ab, ihm nachzufolgen. Und er bewahrte seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm, in allem, wozu er auszog, hatte er Erfolg. Und er empörte sich gegen den König von Assur und diente ihm nicht mehr. Er schlug die Philister bis nach Gaza und dessen Gebiet vom Wachturm bis zur befestigten Stadt. Das ist kurz zusammengefasst, was Hiskia ausmachte. Und ich möchte, dass ihr insbesondere diese Dinge hier versteht. Vers 3. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Nach allem, was sein Vater David getan hatte. Er beseitigte die Höhen. Es war über Generationen von Königen in Israel nicht gelungen, sämtliche Plätze der Anbetung, die eigentlich gar nicht von Gott gesetzt waren, auszumerzen und auszurotten aus dem Land. Aus irgendeinem Grunde hatte das Volk angefangen, auf allen möglichen Plätzen, einfach so, wie es ihnen gerade gefiel, zuerst dem Herrn, ihrem Gott, zu opfern und ihn anzubeten. Irgendwo auf irgendwelchen hohen Stellen ihres Landes. In den Augen Gottes war das nicht wohlgefällig, denn er wollte einen zentralen Gottesdienst haben. Er wollte nur an einem Ort angebetet werden. Es brauchte ein Priestertum, das dieses bewerkstelligte und so weiter, so wie es im alten Bund war. Und niemand wagte es, diese Höhen abzuschaffen, aber Hiskia tat es. Das Problem war dann noch, dass mit der Zeit auf diesen Höhen eben nicht mehr nur der Gott Israels angebetet wurde, sondern auch die Götter des Landes, der Baal und die Aschera, von der hier auch die Rede ist. Seht ihr, und hier ist eine Lektion, die wir unbedingt lernen sollten. Es mag Dinge in deinem Leben geben, die mit Gott in Konkurrenz stehen. Und es ist nicht so, dass das deinen ganzen Glauben in Frage stellt. Aber wohlgefällig ist es in den Augen Gottes trotzdem nicht. Er wird dich nicht richten dafür, aber besser wäre es, wenn du diese Dinge ausmerzen würdest. Besser wäre es, und diese Dinge sind ein Bereich, wo du empfänglich bist für den Schritt zu weit. Diese Bereiche, wo Dinge mit Gott konkurrieren, pass auf, dass sie sich nicht verselbstständigen, sodass du durch sie oder über sie nicht mehr Gott anbetest, sondern letzten Endes einen Götzen. Das ist eine der Gefahren eines übertriebenen Materialismus. Versteht ihr, es ist eine feine Linie. Das, was wir lehren zum Beispiel in Bezug auf Wohlstand, finanzielles Wohlergehen, ist eine feine Linie. Wir glauben, dass Gott uns segnen möchte mit Wohlstand und Wohlergehen, auch im materiellen Bereich. Aber die feine Linie ist die, versuche nie, diese Dinge selbst zu erwirken. Versuche nicht, dir diese materiellen Segnungen selbst zu holen, unabhängig von Gott. Du magst es aus den richtigen Motiven tun, nämlich weil du weißt, dass es dir zusteht, aber du benutzt die falschen Wege dazu und es wird dir zu einem Fluch werden. Und das können Gründe sein, warum du in der gegebenen Situation keinen Durchbruch bekommst mit Gott. Deswegen ist eigentlich auch an uns der Aufruf, schafft die Höhen ab aus eurem Leben. Schafft die Höhen ab. Das Interessanteste hier ist, dass gesagt wird, und schlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, in Stücke, denn bis zu jenen Tagen hatten die Söhne Israel ihr Rauchopfer dargebracht und man nannte sie Nehushtan. Wisst ihr noch, wozu Mose diese eherne Schlange ursprünglich gemacht hatte? Wisst ihr es noch? Es ging um Heilung. Mose sollte diese Schlange aufrichten, nachdem das Volk wieder einmal gemurrt hatte gegen Gott und gegen Mose und Schlangen kamen ins Lager und bissen die Israeliten und viel Volk starb durch diese Schlangenbisse. Und sie kamen zu Mose und sagten, oh, jetzt geh zu Gott und schaff uns irgendwie ein Mittel, dass wir da rauskommen. Sie wollten ja, dass er die Schlangen wegnehme, aber das hat er nicht getan, sondern Mose sollte dann diese bronzene Schlange aufrichten an einem Pfahl mitten im Lager und jeder, der, nachdem er von einer Schlange gebissen war, auf diese Schlange blickte, wurde geheilt durch seinen Blick auf die Schlange. Aber wir müssen verstehen, was diese Leute heilte von den Schlangenbissen, war nicht die Schlange, und auch eigentlich nicht ihr Blick auf die Schlange, sondern ihr Gehorsam dem gegenüber, was Gott durch Mose gesagt hat. Sie hatten gemurrt gegen Gott und gegen Mose. Jetzt sollten sie beweisen, dass sie dem vertrauten, was Gott durch Mose tat. Das war der springende Punkt. Und bis ich das gestern Abend las, war mir nicht mehr bewusst, dass sie tatsächlich diese Schlange nahmen und einen Götzen daraus machten. Siehst du, sie brachten dieser Schlange Rauchopfer dar und nannten sie mit einem Kosenamen Nehushtan. Sprossene det. Eigentlich heißt Nehushtan nur das Eherne oder das Bronzene. Unser sprossene Gotteszeichen. Wir bringen ihm Rauchopfer dar. Etwas, das ursprünglich zu einem Segen gegeben worden war, war zu einem Götzen geworden. Und ein großes Verdienst von Hiskia war es, dass er mit diesen Dingen aufräumte. Und dass es von ihm heißt in Vers 5, er vertraute auf den Herrn, den Gott Israels. Er vertraute auf den Herrn, den Gott Israels. Er vertraute auf den Herrn, den Gott Israels, und nicht auf irgendwelche Altäre oder Höhen oder Relikte aus der Vergangenheit. Halleluja. Und wenn du dich fragst, warum Hiskia die Kühnheit besaß, im Angesicht des Todes mit Gott zu rechten und ihn daran zu erinnern, was er alles Gutes getan hatte und ob es nicht möglich sei, dass er geheilt würde. Wenn du dich fragst, warum er diese Kühnheit besaß, dann liegt sie in diesen Entscheidungen. Dann liegt sie in dieser Geradlinigkeit, dass Hiskia auch nicht in den kleinsten Dingen abwich vom Willen seines Gottes, wie er ihn erkannt hat. Nun, du sagst, ja, Pastor Manfred, aber das konnte der König Israels tun. Ich kann das nicht. Mit diesen deinen Worten hast du dich soeben disqualifiziert für den Segen Gottes, der dir eigentlich zustand. Herzlichen Glückwunsch. Sage nie wieder, ich kann das nicht. Sondern werde dir dessen bewusst, was du hast in Christus Jesus und was du bist in Christus Jesus. Wenn dieser Mann auf seine eigene Gerechtigkeit verweisen konnte und damit durchkam, wie viel mehr können wir auf die Gerechtigkeit, die wir haben in Christus Jesus, verweisen und damit mehr als durchkommen? Halleluja! Glory to God! Nun, was geschah in der Folge? Lass uns die Verse 4 bis 6 anschauen. Und es geschah, Jesaja war noch nicht aus der inneren Stadt hinausgegangen. Das ist eine Mitteilung, eine Information, die bei Jesaja in Jesaja 38 fehlt. Deswegen habe ich mich für den Bericht aus 2. Könige Kapitel 20 entschieden. Der Jesaja hatte noch nicht den Palast verlassen oder die innere Stadt, also den engeren Bereich des Königshofes. Er war noch nicht weg. Da erging das Wort des Herrn ein zweites Mal an ihn. Kehre um und sage zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet gehört, ich habe deine Tränen gesehen, siehe, ich will dich heilen, am dritten Tag wirst du ins Haus des Herrn hinaufgehen und ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Kannst du dir vorstellen, wie es Jesaja ging in dieser Situation? Stell dir vor, ein Postbeamter wird ausgesandt, um einen Eilbrief zu überbringen oder einen eingeschriebenen Eilbrief mit einer wichtigen Mitteilung. Gibt diesen Brief ab, macht sich auf den Weg zur nächsten Aufgabe, den nächsten Brief abzugeben. Auf einmal ruft die Post an, diesen Postboten, und sagt zu ihm, schnell wieder abhole der Brief. Alles rückgängig, gecancelt die ganze Angelegenheit. Wie muss sich Jesaja vorgekommen sein? Er hatte das bereits ausgesprochen mit einer Dringlichkeit und Klarheit, der man kaum widersprechen konnte. Und jetzt heißt es auf einmal, er wird doch geheilt werden. Jesaja muss sich ziemlich blöd vorgekommen sein. Aber das sollte uns nicht kümmern und es hat auch Jesaja nicht gekümmert. Er hat sich nicht geschämt. Er hat nicht gedacht, oh, jetzt kommt wieder mal eine Weissagung nicht stand, wo ich doch gerade ausgesprochen habe. Was soll denn der König denken jetzt von mir? Er muss ja sagen, er ist ein schlechter Prophet, oder? Gerade noch hat er mir den Tod verheißen, den Tod verkündigt und jetzt sagt er mir, ich hätte noch mal 15 Jahre zu leben. Denkst du nicht, dass Hiskia froh war, dass sich diese Weissagung nicht erfüllte? Mit anderen Worten, das Ganze kann ziemlich schnell gehen. Es dauerte nicht Wochen und Monate, bis der Herr es sich dann doch anders überlegt hatte. Der König musste nicht weitere Jahre leiden, wo es auf der Kippe war, wo es in Frage stand, ob er noch einmal mit dem Leben davonkommen würde, wo alles auf Messerschneide stand. Nein, sondern eine rasche Entscheidung wurde herbeigeführt durch dieses Handeln und durch diese Gewissheit und Kühnheit von Hiskia. Markus 11, Vers 24. Versteht ihr, ich kombiniere das bewusst auch mit neutestamentlichen Schriftstellen, damit wir keine Ausrede haben und sagen, ja, das war unter dem Alten Bund. Oder das war der König Israels. Wer sind wir das? Markus 11, 24. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Ich bin mir sicher, dass Hiskia eine innere Gewissheit hatte, dass das, was er betete, zustande kommen würde. Er hätte sich die Mühe wahrscheinlich nicht gemacht, wenn er gedacht hätte, ja, es hilft sowieso nichts. Und diese Haltung, die Jesus hier beschreibt, in Markus 11, 24, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden, ist ein Befehl, den wir empfangen haben für unser Leben. Und ist ein Vorrecht sozusagen des neuen Bundes, das wir empfangen haben für die Situation, in denen wir stehen mögen. Anders gesagt, in dem Augenblick, wo wir um etwas gebetet haben, können wir die Gewissheit haben, dass uns das zuteil wird, was wir gebetet haben. Und ich lasse meine Kinder jetzt schon solche Verse auswendig lernen, damit sie dann, wenn sie es wirklich brauchen, nicht daran zweifeln. Gell, Jeremy?
Ja.
Halleluja. Wer kann Markus 11, 23 und 24 auswendig? Wie steht's bei euch? Entschuldigung. Ja, wir sollen Worte dabei haben, hat der Herr gesagt. Nehmt Worte mit euch. Und ein solches Wort, das unbedingt in deinem Munitionsgürtel stecken sollte, ist Markus 11, 23, 24. Das ist so eine Universalbombe, die kannst du immer zünden. Mit der kannst du den Teufel immer nachhaltig schädigen. Gut, lasst uns hier zu einem letzten Punkt kommen. Wir enden mit dem Feigenkuchen. Vers 7, und Jesaja sagte, bringt einen Feigenkuchen. Und sie brachten ihn und legten ihn auf das Geschwür. Da genas er. Was hat es mit dem Feigenkuchen auf sich? Gibt verschiedene Ebenen, das zu erklären. Gibt verschiedene Möglichkeiten. Es kann sein, dass es einfach eine symbolische Handlung war. Es kann sein, dass es eine Zeichenhandlung war, mit der demonstriert werden sollte, dass auch im Sichtbaren etwas unternommen worden war. Es kann sein, dass der Feigenkuchen eine bestimmte Symbolik hat, die mir im Moment nicht präsent ist. Aber ich glaube, dass hier das Prinzip verankert ist, dass man im Englischen den Point of Contact nennt, den Kontaktpunkt. Es wurde durch diesen Feigenkuchen, den Jesaja ja zerrieb, wurde ein Kontaktpunkt hergestellt. Eine Übertragung, könnte man sagen, von dem, was Jesaja empfangen hatte für Hiskia und was in der Folge zustande kommen sollte. Und für Hiskia war es wiederum ein Zeichen davon, dass das Ganze handfest war. Und ich glaube, dass hier das neutestamentliche Prinzip vorweggenommen wird, das wir in Jakobus 5, Vers 14 lesen. Jakobus 5, Vers 14. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde. Nun, wir können nicht mit dem Propheten Jesaja dienen heute Morgen. Aber Könige und Priester sind wir allemal. Meine Frau und ich. Wie ihr auch. Amen. Aber wir sind heute Morgen gesetzt, um in diesem Sinne zu dienen. Das ist der einzige Unterschied heute Morgen zwischen uns. Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und ich glaube, Jakobus hätte ebenso gut sagen können, und sie sollen ihm einen Feigenkuchen auflegen und ihn zerreiben im Namen des Herrn. Der Effekt wäre genau derselbe gewesen. Es ist weder der Feigenkuchen noch das Öl, das jemanden heilt, sondern das ist nur ein Point of Contact, ein Kontaktpunkt, der symbolisiert, jetzt in diesem Augenblick geschieht die Übertragung. Das ist wie wenn du unter Windows Dateien kopierst. Das Ganze ist völlig unsichtbar, du siehst eigentlich nichts davon, außer diesen offenen Ordner, den Windows anzeigt, wo einzelne Blätter rüberfliegen von einem in den anderen Ordner. Aber wisse eins, das sind nicht die Dateien, die da verschoben werden. Das ist nur ein Symbol. Das Verschieben der Dateien ist absolut unsichtbar. Das sind nur Nuller und Einser Informationen, die verschoben werden von einem Ort zum anderen. Und weil wir alle so gewöhnt daran sind, etwas zu sehen, hat Windows, Bill Gates ist schon genial, oder? Hat Windows uns ein Bildchen, ein Filmchen parat gemacht, wo wir sehen können, ah, jetzt passiert's. Jetzt werden meine Befehle ausgeführt. Jetzt werden die Dateien verschoben. Und genau so ist auch Gott mit uns, Halleluja. Er weiß, dass wir schwach sind. Er weiß, dass wir von unseren Sinnen geprägt werden und dass es uns einfacher fällt, etwas zu glauben, wenn wir auch etwas tasten oder sehen können. Und er nimmt uns das nicht einmal weg. Sonst hätte er Jakobus 5, Vers 14 nicht ins Neue Testament aufgenommen. Eigentlich könntest du sagen, das ist eine recht alttestamentliche Handlungsweise, die Jakobus hier schreibt. Übrigens interessantes Detail nebenbei, es war lange Zeit umstritten, ob der Jakobusbrief überhaupt Neues Testament ist. Er wurde als einer der letzten Briefe ins Neue Testament aufgenommen und bestimmte Wissenschaftler waren sich nicht einmal sicher, ob er nicht zu einer viel früheren Zeit noch unter dem alten Bund geschrieben worden war. Aber wisse eins, Jakobus, der Bruder des Herrn, das ist Neues Testament. Und das ist im Neuen Testament enthalten. Halleluja. Damit wir auch auf dieser Ebene wissen können, jetzt passiert's. Handfest und für mich wahrnehmbar und spürbar. Amen. Und das ist es, was wir heute Morgen noch tun wollen. Wir werden euch, die das in Anspruch nehmen wollen und nach vorne kommen, um für Heilung beten zu lassen, wir werden euch ein bisschen von diesem Öl auf die Stirn oder auf eine andere Stelle des Körpers auftragen, damit ihr wissen könnt, jetzt passiert das, wovon Pastor Manfred heute Morgen geredet hat, jetzt passiert das, wofür ich dem Herrn glaube. Siehst du, es war weder Jesaja, noch der Feigenkuchen, noch das Öl, das eine Kraft in sich war, sondern es war die Entschlossenheit, die Entschiedenheit von Hiskia und sein ungeteiltes Vertrauen auf dem Herrn, von dem wir heute Morgen gelesen haben. Und das ist es auch, was dir deine Heilung bringen wird. Lang ersehnt oder gerade aktuell, du kannst es heute Morgen haben.